Wir haben ja letzte Woche etwas gehört von Nehemia. Nehemia 4, da gab es den Angriff oder den geplanten Angriff der Feinde. Und heute beschäftigen wir uns mit Nehemia 5. Und in Nehemia 6, da lesen wir etwas davon, dass es heißt im 15. Vers, und die Mauer wurde am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Aber dazwischen liegt noch ein Kapitel. Dazwischen liegt noch ein Kapitel, eine Gefährdung, eine Situation zwischen Anfechtung und Vollendung. Ja, es ist eine Krise. Eine Krise, die dort beschrieben wird. Und Krise, für die Krise gibt es ein chinesisches Schriftzeichen. Wir machen jetzt hier keinen China-Unterricht, aber dieses Schriftzeichen, das besteht aus zwei zusammengesetzten Symbolen. Und diese Symbole bedeuten zum einen Gefahr und zum anderen sagt dieses Schriftzeichen Gelegenheit, beziehungsweise könnte man auch Chance übersetzen. Ja, es ist so. Eine Krise beinhaltet oft eine Gefahr. Man kann in der Krise scheitern. Man kann in einer Krise zerbrechen. Manchmal gehen durch Krisen Menschen auch auseinander. In der Krise liegt aber auch eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, eine Chance. Dann, wenn man die Krise gemeinsam meistert, fügt das manchmal eben auch zusammen. Und wie das bei den Israeliten ist und war, darüber wollen wir uns heute auseinandersetzen damit. Und die erste Gedanke heute, Einigkeit verbindet, Uneinigkeit zerstört. Und ich lese uns die Verse 1 bis 5. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Wieder andere beklagten sich, wir mussten unser Geld leihen, um den König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Krise. Eine massive Bedrohung. Bis zu diesem Zeitpunkt konzentrierte sich die Nehemias Aufrufer als geistlicher Leiter und Führer vor allem auf die Feinde außerhalb der Stadt. Doch bevor die Mauer fertiggestellt wurde, erlebte Nehemia eine der schwersten Prüfungen, die ein Leiter erleben kann. Er steht vor einem mächtigen Problem, das nicht von außen auf sie einströmt, sondern von innen. Nicht mehr die Feinde sind das Problem, sondern die gesamte Situation. Nicht mehr Tobia, Sanballat oder Geshem war das Problem, sondern das eigene Volk. Ja, die Juden, die waren am Schimpfen, die waren am Klagen, die waren richtig sauer, die waren enttäuscht und ihren Frust verkündigten sie lautstark. Und warum gab es so viel Frust? Es gab vier interne massive Probleme. Das erste Problem, das Volk hatte mit einer Hungersnot zu kämpfen. Es gab eine Nahrungsmittelknappheit. Und sie sagten Nehemia, dass sie Getreide kaufen mussten, um ihre Familien am Leben zu erhalten. Diese Nahrungsmittelknappheit entstand aber nicht aufgrund der äußeren Umstände oder aufgrund widriger Naturphänomene, sondern weil das Volk an der Mauer baute. Sie konnten in der Zeit ihre Felder nicht bearbeiten. Und jetzt die Zweiten, die hatten zwar Getreide, aber am Ende nur deswegen, weil sie es von anderen kauften und das Geld nur zusammenbekommen haben durch den Verkauf ihrer Felder, Weingärten und Häuser. Sie haben sich letztlich ihrer eigentlichen Grundlage beraubt. Eine dritte Gruppe. Andere leihten sich das Geld von jüdischen Geschwistern, weil sie ihr Land nicht verkaufen wollten. Die wollten ihr Land behalten, weil sie vielleicht auch gemerkt haben, das ist auch die Grundlage in Zukunft, die wir brauchen. Und das wurde durch jüdische Geldverleiher ausgenutzt. Die Menschen, die mussten damals ungeheure hohe Zinsen bezahlen. Und hinzu kam auch noch, dass sie auf dem Land, was sie ja unbedingt behalten wollten, Grundsteuer an den König von Persien zahlen mussten. Sie waren also mit den Zinsen und mit der Steuer doppelt bestraft. Das war die dritte Gruppe. Und die vierte Situation führte dann zum vierten Problem. Um ihre Schulden zu bezahlen, mussten sie ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen. Das brachte sie natürlich in eine hoffnungslose Situation und ausweglose Situation. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir uns das Thema Sklaverei ein bisschen anders vorstellen müssten. Nicht so wie in den amerikanischen Filmen wie Fackeln im Sturm, Onkel Toms Hütte oder Roots, wo von der amerikanischen Sklaverei berichtet wird oder von der, die dort eben ja dann auch umkämpft war. Aber das war in Israel etwas anders. Dort war der Menschenhandel, so wie es in Amerika damals war, verboten. In Israel war das wirklich so, dass man die Kinder anderen Menschen abgeben konnte. Und wenn man die Rechnungen nicht zahlen konnte. Sie wurden auch letztlich nicht Sklaven genannt, sondern sie waren Knechte. Sie waren im Rang eines Tagelöhners. Und diese hatten Rechte. Sie durften zum Beispiel die Sabbatruhe einhalten als Juden, durften am Gottesdienst teilnehmen. Die Kinder, die geboren wurden, unter Umständen wurden beschnitten. Und auch die religiösen Feste durften sie feiern. Hinzu kommt, dass der Knecht jederzeit losgekauft werden konnte, wenn das Geld zusammen war oder dass man sich auch selber eben loskaufen konnte. Und die Dienstzeit eines Knechtes oder Sklaven, die betrug maximal 6 Jahre. Denn das 7. Jahr war immer das sogenannte Erlassjahr. Und dort konnte man ohne Gegenleistung wieder zurück in den alten Beruf, in die alte Lebenssituation und wieder neu durchstarten. Und trotzdem war das ein Problem. Die haben ihre Kinder abgegeben aufgrund von Mangel, aufgrund einer Situation, die entstanden ist, ein Stück weit auch durch den Auftrag von Gott. Und letztlich waren die Kinder ja auch im damaligen Israel Menschen oder Teilnehmer, die auch geholfen haben auf dem Feld, die auch geholfen haben am Mauerbau. Und das war schon ganz schön hart. Das war eine massive Situation, in der die Israeliten damals standen. Hinzu kommt es aber auch, dass es Menschen in Jerusalem gab, die Geld besaßen, die Getreide besaßen. Waren das vielleicht die Menschen, die nicht mitgebaut haben? Wie es am Anfang hieß, waren das die, die ihren Nacken nicht gebeugt haben, die sich nicht an der Vision Gottes beteiligt haben, die vielleicht andere auf die Mauer geschickt haben oder später dann auf die Felder, die sich vielleicht auch noch am Leid der Mitjuden bereicherten. Waren das die Vornehmen? Ich glaube schon. Und plötzlich merken wir, entsteht eine Diskrepanz. Da gibt es Arme und da gibt es Reiche, da gibt es Mitarbeiter und welche, die nicht mitarbeiten. Da ist Einigkeit vielleicht unter manchen, aber auch massive Uneinigkeit im Volk. Und Uneinigkeit zerstört. Uneinigkeit fördert Kontrolle, fördert Egoismus, Neid, Gerüchte, Probleme, Zerbruch. Und am Ende steht die Gefahr, dass es knallt. Das hat mich an einen Feuerwehrfilm erinnert. Der Film nannte sich Backdraft. Dort wird ein kleiner Schwelbrand beschrieben, der mit starker Rauchentwicklung und Hitzeentwicklung, aber das Feuer ist noch nicht so ausgebreitet. Das Feuer ist klein, weil der Sauerstoff fehlt. Aber in dem Moment, wo ein Feuerwehrmann die Türe öffnet oder das Feuer dann tatsächlich Luft zieht, kommt es zu einer massiven Explosion, der sogenannte Backdraft. Ich habe den mal mitgebracht als einen kleinen Clip. Also wenn man da als Feuerwehrmann vor der Tür steht, die man öffnet, hat man ein massives Problem. Und der Peter hat mir berichtet, dass es so Phänomene es auch schon in Gladenbach gegeben hat und dass es dort auch Feuerwehrleute gab, die massiv Probleme oder Verbrennungen erlebt haben und nur knapp überlebt haben. Ja, diese Explosion, die erlebt Nehemia als Angriff von innen. Da ist ein kleiner Brandherd und der droht zu explodieren. Das kann zerstören. So eine Situation kann letztlich den ganzen Auftrag gefährden. Und wie ich darüber nachdachte, dachte ich zuerst, Mensch, da ist ja eigentlich die Vision Gottes daran schuld. Die Menschen arbeiten für ihn und am Ende sind sie die Deppen. Aber diesen Gedanken habe ich auch schnell wieder verworfen. Denn die Vision, die steht immer noch. Und es wird ja auch immer noch gebaut, aber das Problem waren nicht die Arbeiter, sondern die Vornehmen, die Reichen. Die das Problem verursachten haben, waren die Vornehmen und die Uneinigkeit wurde dadurch zum Problem. Und irgendwann droht es zu knallen, irgendwann hat es vielleicht auch geknallt. Ob die dann noch gearbeitet haben an der Mauer, das kann ich zwar nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass während dem Diskutieren und Beschweren sicher die Arbeit still lag. Das kennen wir ja vielleicht auch, wenn man irgendwo am Arbeiten ist und man diskutiert und diskutiert, irgendwie geht es da nicht voran. Das war die Situation damals. Und ich habe überlegt, was ist denn die Gefahr, die unseren Auftrag gefährdet? Wo gibt es vielleicht auch bei uns in der Gemeinde Uneinigkeit? Eine Uneinigkeit, die zerstörend wirkt, die den Auftrag gefährdet. Und ich habe so auf meinen Dienst geschaut und einige Gefährdungen mal mitgebracht. Oder einige Gefährdungen, die ich auch schon erlebt habe. Und die es vielleicht auch hier gibt, ich weiß es nicht. Die Art des Lobpreises, immer wieder Diskussionsthema. Der Gottesdienst als solches, die einen finden ihn toll, die anderen nicht, die anderen sagen, das muss so und so und hin und her. Für viele ist die Länge des Gottesdienstes ein Problem. Andere beschweren sich übers Abendmahl. Die Art, die Weise, die Länge, Wein, Saft, Einzelkelche, große Kelche, Gemeinschaftskelche und wie es alles heißt. Oder eben auch die mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit. Immer wieder Thema in den Gemeinden. Vielleicht sind wir auch neidisch. Neidisch, wenn wir dann auch auf andere gucken. Vielleicht sind wir geizig. Vielleicht ist das manchmal das Problem auch mit den Finanzen. Und das sind alles Dinge, die die Einheit gefährden, die die Uneinigkeit hervorrufen. Und vielleicht gibt es manches von dem auch bei uns. Und die Gefahr ist, dass dieses Feuer, dieser Schwelbrand irgendwann zur Explosion kommt. Das ist eine Situation, mit der Nehemia jetzt als Leiter von Israel erst einmal klarkommen muss. Und was macht er? Die Reaktion Nehemias, der zweite Gedanke. Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, was könnte kommen? Da betete er zum Herrn. Genau. Da liest jemand in der Bibel mit. Das ist gut. Nein, das ist nämlich die erste Reaktion, wo ich auch dachte. Wir haben von Nehemia gelernt, dass er in allem erstmal zurückgezogen ist und sich mit Gott beschäftigt hat. Aber hier wird deutlich, als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, da wurde ich sehr zornig. Eigentlich finde ich das beruhigend. Eigentlich wird hier Nehemia sehr menschlich. Er, der sich mit aller Kraft fürs Volk eingesetzt hat, der als gutes Beispiel in allem voranging, der auch seine Kleider und Waffen nicht abgelegt hat während dieser ganzen Zeit. Und wie er das hört, geht er eben nicht zuerst ins Gebet, ruft nicht zuerst eine Gemeindeversammlung der Leiter ein und Vorsteher. Nein, er ist erst einmal zornig. Aber nicht auf die, die meckern und schimpfen, sondern auf die, die diese Situation durch ihre Geldliebe und ihre Habgier heraufbeschwört haben. Das hat mich an 1. Timotheus 6, Vers 10 erinnert. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Ja, die Begriffe, die wir heute gehört haben, die sind Schmerz, Klage, Beschwerde. Sie haben gesagt, unsere Kinder, sind die denn wertlos? Was drückt das für eine Trauer über ihre Situation aus? Und diese Wörter, Begriffe liegen im Raum und das ja nicht zu Unrecht. Und Nehemia, der wird darüber zornig. Und Nehemia kommt als Leiter mir an dieser Stelle ganz nah. Denn auch ich kenne diese Situationen aus meiner bisherigen Laufbahn auch. Aber Nehemia zeigt mir auch an dieser Stelle, dass ich dabei nicht stehen bleiben muss. Ja, Nehemia war zornig, aber im Nebensatz heißt es dann auch, ich dachte über alles gründlich nach. Er bleibt nicht beim Zorn stehen. Er hat angefangen, diese Situation, wie er sie jetzt vorgefunden hat, zu analysieren. Er hat sich Gedanken gemacht, wie man das alles wieder hinbekommt. Er hat den Verstand benutzt. Er hat gründlich nachgedacht, um dann am Ende eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass er in der Situation auch mit Gott gesprochen hat, dass er zu ihm gebetet hat, ihn um Leitung und Führung gebeten hat. Aber das wird in unserem heutigen Text hier so nicht erwähnt. Und nachdem er dann gründlich darüber nachgedacht hat, da handelt er. Nachdem er sich beruhigt hat, packte er den Stirn bei den Hörnern. Da heißt es im Vers 7, im zweiten Teil bis 9, dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Und ich berief eine Volksversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viel wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Sollen wir sie etwa nun von euch freikaufen? Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Ich fuhr fort, ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Was hat Nehemia gemacht? Er hat eine Versammlung einberufen. Er hat alle an den Tisch gebracht. Und er hat so die Voraussetzung für ein Gespräch geschaffen. Ich habe das in meiner bisherigen Laufbahn schon ähnlich erlebt. Zwei Parteien, die miteinander Probleme hatten, die Schwierigkeiten hatten, miteinander zu kommunizieren, die habe ich damals an den Tisch gebracht. Wir haben miteinander Regeln ausgehandelt für ein Gespräch. Die einen konnten erzählen, die anderen konnten erzählen. Man hat sich auch gehört, man hat einander verstanden, man hat sich auch ineinander hineingefühlt und überlegt, warum geschieht das? Und am Ende hat man sich verstanden, am Ende hat man sich versöhnt. Das war gut. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass Menschen so sehr verstritten waren, dass sie es nicht geschafft haben, an einen Tisch zu kommen. Und die streiten bis heute. Christen, Geschwister, Brüder und Schwestern. Und Nehemia, er versammelte die Landsleute und er sprach die Dinge ganz direkt an, die Schieflage haben. Er konfrontierte die Vornehmen mit ihrem Fehlverhalten und er machte in Liebe deutlich, wo sie falsch lagen, wo sie die Gesetze Gottes missachtet und verstoßen haben. Als erstes wies er sie zurecht, gegen das eigene Volk hohe Zinsen zu nehmen. Geld, das durfte verliehen werden. Das war auch im Mosebuch, ist alles geregelt. Geld durfte verliehen werden, aber nicht aufgrund des Unglücks des anderen. Nicht, um aus dem Unglück des Nächsten einen Vorteil zu ziehen. Außerdem machte Nehemia deutlich, dass in der Vergangenheit das jüdische Volk durch andere Länder versklavt wurde. Perser, klar, Ägypter, Babylonier, alle Feinde haben die eigenen Leute versklavt. Und dass einzelne Menschen, lesen wir hier auch, zurückgekauft wurden. Und jetzt erlebt man die gleiche Situation, nur nicht, dass fremde Völker Sklaven nehmen, sondern die Juden nehmen ihre Mitjuden in die Sklaverei. Dieses unmoralische und ungesetzliche Verhalten macht doch alles unglaubwürdig und macht Israel letztens zum Gespött für die Feinde, vor den Feinden. Ja, Nehemia, er hat die Menschen an den Tisch gebracht. Er hat die Sachen beim Namen genannt und es deutlich auf den Punkt gebracht. Er redet eben nicht um den heißen Brei herum, sondern konfrontiert seine Landsleute hier mit der Wahrheit. Und mit dieser Konfrontation ist die Grundlage für Veränderung gelegt worden. Wenn sie nicht miteinander sprechen, dann kommt es zur Entzweiung. Dann ist die Gefahr da, dass sie sich entzweien. Dann ist die Gefahr, dass es eben knallt, groß. Und ich habe überlegt, was gefährlicher ist. Sind es die Angriffe von außen oder der Schwelbrand von innen? Und ich glaube, da gibt sich beides irgendwie nicht viel. Beide sorgen dafür, dass die Vision, dass der Auftrag, die Einigkeit in den Hintergrund rückt. Wie ist das bei uns? Schaffen wir es, an einen Tisch zu kommen? Oder belassen wir es lieber bei der Trennung? Reden wir miteinander oder reden wir lieber übereinander? Sprechen wir Probleme direkt an oder über Umwege? Streiten wir lieber oder versuchen wir miteinander zu einer Lösung zu kommen? Schaffen wir es, uns in den anderen hineinzuversetzen, um ihn dann besser zu verstehen? Das erinnert mich an unseren Freitagabend. Wir hatten ja unsere Gottesdienstleitersitzung. Und wir hatten verschiedenste Bereiche dort sitzen. Die Leiter, die Moderatoren, die Techniker. Und wir hatten auch von der Kinderstunde jemanden da sitzen oder mehrere. Und dann war das interessant zu hören, was es für Auswirkungen hat, wenn man den Gottesdienst eben überzieht. Dass die Kinderstundenleute am Limit sind, genau. Am Rotieren, wollte ich sagen. Dann erkennt man auch, was es bedeutet für eine Techniker, wenn solche Dinge wie Präsentation, Lieder und alles viel zu spät kommt und man das alles noch kurz vor dem Gottesdienst zusammenklatschen muss. Wir haben nicht für alles eine Lösung gefunden, aber allein dieses Wissen, dieses Verhalten, jenes Verhalten löst das oder jenes aus, einander zu verstehen, das macht schon viel aus. Und das geht eben dann, wenn wir einander am Tisch sitzen und voneinander berichten. Und Nehemia zeigt uns, wie man hier Uneinigkeit begegnen kann. Er zeigt auch, wie Menschen sich verändern lassen und wieder zur Einheit gelangen können. Und er wird einmal und wieder einmal geht auch Nehemia hier mit einem guten Beispiel voran und präsentiert auch ein Stück weit eine Lösung. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir wollten nichts mehr zurückfordern. Gebt auch ihr eure Schuldnern und heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Und sie antworteten, gut, wir wollen das tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Das wirkt recht einfach irgendwie, wenn man das so runterliest. Aber ich glaube, dass das für die Menschen damals gar nicht leicht war. Die mussten ja eigentlich ihr Eigentum oder was sie bekommen haben und wofür sie auch investiert haben, das zurückgeben. Trotzdem haben sie es gemacht. Kennt ihr folgende Situation? Keine Angst, ihr Techniker, das ist nur eine Folie, unser Computer ist noch in Ordnung. Aber was macht man, wenn so ein Bildschirm erscheint? Stecker ziehen. Affengriff. Steuerung Alt entfernen. Damit schafft man es, den Computer wieder in Gang zu bringen. Man resettet den Computer, man fährt ihn runter, um ihn dann eben wieder erfolgreich hochzufahren. Und oft geschieht das eben auch mit anderen technischen Geräten, auch Handys und solche Dinge, auch die hängen sich manchmal auf. Und bevor man irgendwelche Service-Hotlines anruft, einfach mal aus und wieder an, oft funktioniert es danach wieder. Aber wenn eine Überlastung da ist oder ein Crash, dann ist es eben am besten, neu zu starten, zu resetten, von vorne zu beginnen und die Fehler auszumisten. Und so einen Neustart haben wir hier eben auch erlebt von Nehemia. Er ermutigt die anderen, das Geld zu erlassen und ihnen ihre Felder wieder zurückzugeben, damit sie eine Grundlage haben, vor allem dann, wenn der Auftrag erledigt ist. Und er verwies auf sein eigenes Beispiel. Ja, er ist als Vorbild vorangegangen. Er erwartet nichts vom Volk, was er nicht auch macht. Und er fordert auf, alles zurückzugeben, vor allem die, die sich an der Ausbeutung der Juden schuldig gemacht haben. Und mit dem Begriff Reset, den würde ich heute vielleicht anders übersetzen, zumal auch da das Bild ein bisschen hängt, nämlich mit dem Stichwort Buße. Ja, daran, wo sie sich schuldig gemacht haben, das soll wieder in Ordnung kommen. Fehler, die kann man nicht vergessen. Schuld kann man nicht einfach vergessen. Schuld muss vergeben werden. Und so entsteht Versöhnung. So wird Einheit wiederhergestellt. Dann, wenn es eben die Einheit zerbrochen ist. Und so ist dieses Kapitel für uns ein Beispiel, wie man das miteinander regeln kann. Ein gutes Beispiel. Es gibt Situationen, da streitet man auch. Da ist man mal unterschiedlicher Meinung. Das ist noch gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man es nicht mehr schafft, aufeinander zuzugehen. Wenn man in alles hineininterpretiert, jede Geste, jede Bewegung, jedes Wort wird plötzlich hinterfragt und am Ende ist die Person noch schlimmer als vorher. Das erinnert mich ein Stück an den Witz mit dem Kollegen, der irgendwo einen Hammer braucht und dann zum Nachbarn gehen möchte und sagt hier, ich auf dem Weg dahin, ich brauche einen Hammer, und aber das letzte Mal hat er mir auch keinen gegeben und irgendwie verleihe ich immer und hin und her und überlegt und die Spirale, Abwärtsspirale wird immer schlimmer. Am Ende steht er vor der Tür und sagt dem Nachbarn, behalt doch deinen Hammer, den brauche ich nicht. So kann das manchmal gehen. Aber Fehler, die müssen in Ordnung gebracht werden. Man muss miteinander reden und miteinander sprechen. Und dieses Kapitel ist uns ein Beispiel. Das geschieht im Miteinander. Das geschieht dann, wenn wir uns an einen Tisch setzen. Weil sonst die Gefahr entsteht, dass man beim Streiten den Auftrag, den wir haben, aus den Augen verlieren. Denn das ist immer noch der Hintergrund. Und so wie Nehemia eine Lösung erarbeitet, schaffen wir es dann vielleicht auch, Lösungen zu gestalten. Und manchmal reicht es auch schon aus, eben, dass wir voneinander hören, einander verstehen, uns in den anderen hineinversetzen. Fällt mir gerade ein, dieses von den Indianern dieses Beispiel, um den anderen zu verstehen, muss man erst einmal ein paar Tage in seinen Mokassins gehen, glaube ich. Das Sonja zeigt mir so. Also, dass dieses Beispiel gibt's. Es ist wichtig, einander zu verstehen, miteinander umzugehen und auch barmherzig umzugehen. Nehemia macht deutlich, wie es gehen kann. Er löst das Problem. Und er schaut auf den Auftrag, denn die Arbeit an der Mauer ist das, was wichtig ist, die noch nicht fertig war. Der eigentliche Auftrag war noch nicht zu Ende. Und dann folgt Nehemia letzter Schritt. Die Vision wird erneuert und bezeugt. Verse 12 und 13. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Jetzt weiß ich mittlerweile auch, was Gläubiger sind. Ihr erinnert euch vielleicht an den Weihnachtsgottesdienst, wo ich es durcheinander gebracht habe. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihre Versprechen zu halten. Dann schüttete ich alles aus, was in meinem Gewand trug, und sagte, genauso soll Gott jeden, der sein Eid bricht, aus seiner Sippe und aus seinem Besitz hinauswerfen. Alle Versammelten riefen, ja, so soll es geschehen. Sie lobten den Herrn und erfüllten ihre Versprechen. So viel zum heutigen Text, wo das deutlich wird. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, merken, dass das Kapitel 5 noch gar nicht zu Ende ist. Aber das könnt ihr zu Hause mal lesen. Denn dort beschreibt Nehemia, wie er diese Probleme angegangen ist. Dort wird noch einmal deutlich, wie er das gelöst hat, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat. Aber das dürft ihr zu Hause machen, sonst wäre es noch zu lang geworden. Sicher, Nehemia war mit der Ermahnung an das Volk zufrieden, denn sie taten ja das, was er vorgeschlagen hatte. Doch er wusste auch, wie schnell man unter dem Druck der Öffentlichkeit an so einer Versammlung unter dem Eindruck des Augenblicks etwas sagt, was man vielleicht gar nicht so meint. Und deswegen ließ er die Menschen, die sich am Volk schuldig gemacht haben, unter Eid vor den Priestern schwören. Die Priester sollten das bezeugen, was dort geschieht. Und gleichzeitig macht Nehemia auch deutlich, was passiert, wenn man diesen Eid brechen wird. Diese Geste, die symbolisiert die Zurückweisung und hat mich erinnert an die Situation, die Jesus mal beauftragt hat: Wenn ihr nicht angenommen werdet, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und Gewändern und zieht weiter. Es ist hier auch ein Stück Konsequenz ihres Verhaltens, wenn sie eben ihr Verhalten brechen. Ja, alles in allem ist Nehemia 5, aber auch alle anderen Kapitel, über die wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben, ein Beispiel geworden, wie man als Leiter vorwärts geht, wie man den Auftrag in den Blick behält. Denn nächste Woche, haben wir ja schon gesehen, werden die Gideons uns den Gottesdienst halten und dann ist auch schon Ostern. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal weiter mit Nehemia, wenn ihr da Interesse habt. Müssen wir mal gucken. Aber vorerst sind wir an der Stelle bei Nehemia durch. Und das ist mir wirklich ein Beispiel geworden. Aber am Ende möchte ich euch gerne noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Fragen zum Text. Bist du jemand, der andere durch sein Leben oder seine Art übervorteilt? Oder wirst du durch andere übervorteilt und ausgenutzt? Bist du jemand, der am Klagen ist? Geht es dir vielleicht nicht gut? Brauchst du vielleicht das Gespräch am Tisch? Oder brauchst du den Reset, den Begriff Buße, um wieder in die Spur zu kommen? Damit sind wir eigentlich ganz tief drin in dem ganzen Thema mit diesen Fragen. Und wir haben heute auch wieder Kaffee trinken. Das ist super. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist auch was Wichtiges. Aber wenn du merkst, es gibt jetzt Dinge, die man bereinigen muss, vielleicht untereinander, vielleicht mit mir, vielleicht auch mit Gott, dann lade ich dich ein, gerne zu mir zu kommen. Ich werde nach dem Gottesdienst hier vorne sein. Dann können wir miteinander sprechen, miteinander beten. Ihr könnt mich auch dazu holen und sagen, du, ich habe mit Person X und Y Schwierigkeiten. Könntest du da vielleicht auch dabei sein bei so einem Gespräch? Dann holen wir uns die Person und gehen in den Nebenraum, das muss man ja nicht hier vorne machen, und tauschen da vielleicht auch mal das aus oder machen einen Termin. Es ist nicht gut, wenn wir uneinig sind. Auf der Einigkeit liegt die Verheißung. Vater, mach uns eins, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Und das wollen wir nach dem Gebet, was ich jetzt spreche, dann auch beten. Aber zuerst einmal sage ich Amen dazu.